Best Practice, der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Erfolgssuchende und Bessermacher. Hier berichten die Besten ihres Faches über ihre Erfolgsgeschichten, gemachte Erfahrungen sowie weichenstellende Entscheidungen. Spezialisten teilen ihr Wissen rund um die Themen Management, Unternehmertum, Persönlichkeit, Zukunft und Geld und geben wertvolle Praxistipps. Der Best Practice Podcast verspricht nicht das Blaue vom Himmel, sondern vermittelt sachliche Impulse, wahre Best Practices, die zum Lernen, Verstehen und Nachahmen einladen. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Best Practice Podcasts. Bei mir ist Ronald Hanisch. Ronald Hanisch ist der Projektdoktor, hat ein Buch geschrieben zum Thema Projektmanagement mit dem bezeichnenden oder besonders provokanten Titel Das Ende des Projektmanagements. Alle Projektmanager, die ich bislang kennengelernt habe, waren extrem strukturiert und damit das krasse Gegenteil zu mir. Ich bin eher unorganisiert. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen was lernen und mitnehmen in Sachen Organisiertheit heute. Herzlich willkommen, Ronald. Sag mal ein bisschen was zu dem Thema Projektmanagement und warum das jetzt zu Ende ist.
Ja, hallo Falk. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier Gast sein zu dürfen. Ja, das Ende des Projektmanagements ist tatsächlich angelangt, da wir Projektmanagement neu denken müssen und Projektmanagement funktioniert einfach nicht mehr so, wie wir es vielleicht gelernt haben, beziehungsweise so wie Projektmanagement noch vor 5 oder 10 Jahren funktioniert hat.
Wie hat's denn funktioniert und was funktioniert jetzt nicht mehr?
Na, zum einen haben sich natürlich die ganze Arbeitswelt hat sich verändert. Das heißt, so mit dem Einzug der mobilen Kommunikation, mit Internet und so weiter, hat sich vieles digitalisiert. Das ist so das eine. Und das andere, um solche Dinge dann auch in der digitalen Welt umzusetzen, benötigt es neue Möglichkeiten. Und zwar aus der alten Welt kennen wir es noch, so dieses typische Wasserfallmodell. Das heißt, weil du es gerade angesprochen hast, diese Strukturiertheit. Projektmanagement ist reines strukturiertes Abarbeiten von Tätigkeiten. Und da haben sich halt gewisse Systeme bewährt in früheren Jahren. Eben angesprochen ist das Wasserfallmodell. Das heißt, hast du das erste Arbeitspaket fertig, dann machst du das nächste. Hast du dieses fertig, machst du das übernächste und so weiter und so fort. Und irgendwann mal ist das Ende angelangt. Man konnte schon recht früh wissen, wann was von wem zum Erledigen ist. Das hat sich insofern etwas gewandelt, weil wenn man heute zum Beispiel in der digitalen Welt Dinge umsetzen möchte, dann kann man heute nicht sagen, wenn ich das fertig habe, dann funktioniert das nächste, sondern erst da gibt es eine Entscheidung, wie es weitergeht. Das heißt, ich kann nicht bis zum Ende vorausplanen im Detail, sondern muss hier sehr agile Methoden finden, um das umzusetzen. Und da haben sich halt so Themen wie Scrum und so weiter herausentwickelt, damit diese Flexibilität auch gewährleistet ist.
Jetzt hattest du das Thema Digitalisierung ja mit angesprochen. Jetzt wäre ich in meiner naiven Welt soweit zu sagen, naja gut, dann verändert sich halt das Medium der Kommunikation. Aber das Projektmanagement an sich bleibt gleich und ich kenne auch Projektmanager, die diese These vertreten. Warum siehst du es anders?
Zum einen ist es ja, wie ich gerade angedeutet habe, die Art und Weise, die Themen abzuarbeiten. Und das andere ist natürlich die Leute, die jetzt die Führungspositionen übernehmen, verändern sich natürlich. Also jetzt in diesen Generationen-Schubladen denken mit Generation Y mit der neuen Generation Z, der Hacker-Generation, kommt ein ganz neues Mindset auch in die Unternehmen. Das heißt, die ganze Arbeitswelt verändert sich so dermaßen, das hat selbstverständlich dann Auswirkungen auch auf das Projektmanagement.
Weil die sich nichts mehr sagen lassen, weil die auf nichts hören, weil die grün hinter den Ohren sind, weil die zu viel Anspruchsdenken haben. Was sind die Ursachen dafür?
Ja und ja, um die Fragen zu beantworten auf die Schnelle. Also es ist tatsächlich so, dass die neue Generation natürlich mit einem ganz neuen Mindset in die Arbeitswelt einsteigt. Zum einen, weil ja alles da ist. Ja, die Generation vor mir, die ging ja noch zur Arbeit um sich etwas kaufen zu können. Da hat sich die Frage nach dem Warum, die Sinnfrage ja gar nicht gestellt, sondern wir brauchen einen Job, damit wir unsere Familie ernähren können. Und das ist ein anderer Ansatz wie heute. Heute ist genug da von allem. Und diese Generation erfindet sich insofern neu, dass einfach die Sinnfrage so zum zentralen Thema geworden ist. Das heißt, warum machen wir das denn eigentlich? Warum tun wir, was wir tun? Und viele Unternehmen können heute zwar erklären, was sie tun, ein paar können sogar erklären, wie genau sie das tun, aber warum sie das tun, das fällt schon vielen schwer. Und damit fehlt den jungen Leuten die Sinnhaftigkeit hinter dem Tun. Und dann wechseln sie halt schnell mal das Unternehmen.
Jetzt weiß ich, dass dir das Thema Kommunikation in Projekten sehr wichtig ist, die ja schwieriger wird, weil du hast mehr junge Leute, die ticken völlig anders. Du hast vielleicht auch mehr Migranten. Weiß nicht, ob das ein Thema überhaupt ist. Ich stelle aber immer mehr fest, auch in Projekten, dass nur noch Englisch gesprochen wird. Ob das jetzt hip sein soll oder ob das damit zusammenhängt, dass die kulturellen Unterschiede einfach auch dadurch noch kaschiert werden sollen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Komplexität in Projekten durch ganz unterschiedliche Kulturen und Kulturen im weitesten Sinne.
Es ist definitiv so, dass die Komplexität eben durch die Diversität eben kommt. Also es ist ein zusätzlicher Faktor. Ein Projekt ist ja schon per se komplex. Ansonsten wäre es ja kein Projekt, sondern wäre es einfach nur eine Aufgabe. Und jetzt kommt natürlich noch der Faktor, dass wir weltweit mit sämtlichen Teams verknüpft sein müssen. Das heißt, ich habe zum Beispiel in meinen Projektteams auch eine Dame ist aus Kolumbien, dann habe ich wieder Leute aus Frankreich, dann aus Polen, aus Österreich, aus der Schweiz. Also es sind immer unterschiedliche Kulturen, die natürlich auch anders kommunizieren, andere Wertesysteme und ihre Kultur natürlich mit reinbringen. Also auch das hat einen riesen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Teams geführt werden müssen, beziehungsweise wie miteinander kommuniziert wird. Und ob jetzt die englische Sprache hip ist, in unserem Kulturkreis hat sich das halt mittlerweile etabliert, dass die englische Sprache als die Projektsprache oder die Konzernsprache gewählt wird. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sich da die Franzosen nicht durchgesetzt haben.
Das, glaube ich, wäre auch deren Anspruch. Die sind ja ohnehin sehr darauf bedacht, dass ihre Sprache immer über allem steht.
Definitiv, ja.
Aber das heißt ja, ich kann heute in Projektteams, du bist ja auch in Konzernen unterwegs, da mag das nochmal besonders stark sein, im Prinzip nur noch bestehen, wenn ich interkulturelles Management beherrsche, wenn ich die Unterschiede sehe, wenn ich Diversity Management zumindest verstehe und analysieren kann. Und ich muss die Projektmanagement-Methoden alle drauf haben und idealerweise noch eine gute Führungsfigur sein. Ist damit schon alles gesagt oder, naja, schon ist ja im Prinzip gut. Das ist ja schon die eierlegende Wollmilchsau und fast gar nicht zu erreichen.
Du hast es schon richtig gut auf den Punkt gebracht. Also es geht tatsächlich damit einher, dass ein Projektleiter, der nichts anderes ist wie eine temporäre Führungskraft, also Leader auf Zeit, und da musst du ein guter Kommunikator sein. Ja. Also Kommunikation ist das Um und Auf in dem Projektgeschäft. Und es wundert mich nicht, dass nach wie vor an Platz Nummer 1, wenn Projekte ihre Ziele nicht erreichen, das Thema Kommunikation steht. Also die fehlende Kommunikation ist daran schuld, dass Projekte flöten gehen, dass die Ziele nicht erreicht werden. Und der Projektleiter muss neben einem guten Kommunikator auch das Thema soziale Kompetenz mitbringen. Eben, wie du es angesprochen hast, die Diversität ist sehr hoch. Das heißt, ich muss mich natürlich damit beschäftigen, wie zum Beispiel ein Chinese tickt, ja, dass ich die Visitenkarte nicht mit einer Hand einfach nimm und in die Brusttasche steck, wie es bei anderen vielleicht mache. Dann nehme ich sie mit beiden Händen und werde sie sehr wertschätzend ein paar Sekunden lang respektvoll beachten, obwohl ich vielleicht den Namen schon kenne und die Position schon kenne. Aber das sind so kulturelle Themen, mit denen man sich als Projektleiter natürlich auseinandersetzen muss, um einfach hier nicht den einen oder anderen Fauxpas sich zu leisten und vielleicht respektlos zu erscheinen, obwohl man es vielleicht gar nicht möchte, weil es im eigenen Kulturkreis vielleicht anders gehandhabt wird. Ja.
Du bist ja sehr viel in Konzernen unterwegs. Mein Fokus ist eher der Mittelstand. Gibt es da Unterschiede im Projektmanagement, aber vielleicht auch generell im Bereich Führung?
Also die Unterschiede, wie ich sie erlebe, sind schon gewaltig. Ich bin in den Konzernen groß geworden. Ich kenne die Sprache der Konzerne. Ich kenne die Abläufe, die Prozesse in Konzernen und habe im Auftrag für Konzerne, aber auch sehr viel mit mittelständischen Unternehmen zu tun. Unterstützt dann mittelständische Unternehmen in diesem strukturierten Abarbeiten, da ja viele Konzerne auf gewisse Stage-Gate-Prozesse eben zurückgreifen. Und da bedingt es natürlich, dass Lieferanten gewisse Dokumentationen liefern müssen, dass Abnahmen gemacht werden müssen. Da bin ich dann insofern gefragt, dass ich den mittelständischen Unternehmen auch dabei behilflich bin, diese Prozesse auch einzuhalten, damit sie überhaupt an große Konzerne liefern dürfen. Und da sehe ich natürlich Riesenunterschiede. Der Vorteil in so mittelständischen Unternehmen sind natürlich die kurzen Kommunikationswege, die kurzen Entscheidungswege. Das heißt, wenn der Chef entscheidet, das machen wir so, dann ist das damit gegessen. In einem Konzern kann das manchmal über Wochen und teilweise Monate dauern, dass hier eine Entscheidung getroffen wird. Das muss man natürlich in Terminplänen berücksichtigen, dass diese zum Beispiel auch die Einkaufsprozesse eben etwas länger dauern als wie in einem mittelständischen Unternehmen. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Führungskräfte. Die Art und Weise zu führen ist eine andere im mittelständischen Unternehmen, wenn man nur unter Anführungszeichen vielleicht 50, 60, 70 Mitarbeiter hat oder wenn hier 50.000 Mitarbeiter dranhängen und die ganze Hierarchiestruktur natürlich über mehrere Länder aufgeteilt ist. Ja, also gibt schon gewaltige Unterschiede in den Abläufen.
Hat denn der Mittelstand irgendwelche Vorteile gegenüber den Konzernen? Gerade dieses Thema, das schnellere Entscheiden, das flexible Agieren. Also immer, wenn ich mit Konzernen zu tun habe, stelle ich fest, das mag aber nur meine Wahrnehmung sein, dass da eine ziemliche Entscheidungsunlust herrscht oder aber man jemanden an der Strippe hat, der im Prinzip gar nicht entscheiden kann und der, wenn er eine Entscheidung trifft, 5 Freigaben braucht und 10 Leute fragen muss und dadurch alles ewig lange dauert. Dazu kommt jetzt, das hattest du ja auch gesagt, heute wird ganz anders geführt. Ich weiß nach dem ersten Paket im Projekt gar nicht, ob dann überhaupt das zweite gemacht wird. Also es wird viel mehr mit Scheitern gearbeitet, es wird viel schneller etwas abgebrochen oder nicht zu Ende gebracht. Und das zusammen scheint mir doch eine Riesenschwäche der Konzerne zu sein.
Also es sind jetzt mehrere Themen. Und zwar, ja klar, die Schwächen in Unternehmen sind tatsächlich eben diese Trägheit in Entscheidungsgewalten. Wobei, wenn man jetzt das auf Einzelpersonen runterbricht, ob jemand entscheidet oder nicht, hat es jetzt keinen Einfluss darauf, ob diese Person jetzt in einem Konzern oder in einem mittelständischen Unternehmen ist. In einem mittelständischen Unternehmen wird es dann letztendlich vielleicht den Geschäftsführer geben, der dann die Entscheidung treffen muss, weil er gar nicht auskommt. In einem Konzern kann man sich da vielleicht eher verstecken und kann man sagen, ja, liegt nicht in meiner Entscheidungsgewalt. Da gebe ich dir absolut recht, dass da ein Unterschied ist. Ansonsten ist es personenabhängig, ob jemand entscheiden kann bzw. möchte. Hat er das gelernt? Es gibt ja das sogenannte Peters-Prinzip. Und das sieht man halt überwiegend halt in großen Konzernen. Das besagt ja, dass Personen so lange befördert werden, bis sie an einer Position sind, für die sie unterqualifiziert sind. So, das heißt, sie haben nicht mehr die Fähigkeiten, diese Rolle völlig auszufüllen und sind damit natürlich überfordert. Also so typisch, der beste Techniker wird auf einmal zur Führungskraft. Als Führungskraft musst du allerdings entscheiden. Dieser beste Techniker hat allerdings nur in seinem kleinen Rahmen Entscheidungen treffen können, die er immer gut entscheiden hat können, muss jetzt allerdings Entscheidungen für die ganze Abteilung treffen und ist dadurch natürlich überfordert. Und das ist ein Riesennachteil natürlich in den Unternehmen. Und Führungskräfte in Unternehmen, also in großen Konzernen, haben mehr und mehr eine zentrale Rolle.
Ja, wenn ich mit denen zu tun habe und mit denen auch mal aneinander gerate, dann sage ich auch immer, wenn sie nichts entscheiden können, dann braucht sie im Grunde ja auch gar keiner. Das ist zumindest irgendwo meine Wahrnehmung, dass sich wirklich viele, wie du sagst, verstecken können, oder einfach die Befugnisse nicht haben. Oder sie, weil man den Grad der Inkompetenz dann irgendwann erreicht hat, eingerahmt wird in andere, die dann andere Kompetenzen haben, da wird man im Grunde ja wahnsinnig. Kann sich in einer so schnellen digitalen Welt, du sprachst es ja an, überhaupt an so ein Konzernwesen noch durchsetzen?
Was sich genau durchsetzen?
Wie agil sind die noch? Sind die noch innovativ? Sind die noch in der Lage, überhaupt Wirtschaft maßgeblich zu gestalten? Also klar, im Moment noch, einfach ob der schieren Größe. Aber vom Prinzip her habe ich den Eindruck, dass Konzerne gar nicht mehr das Herz der Wirtschaft sein können, weil sie in der Größe, in der Komplexität, in der Entscheidungsinkompetenz, in der Verkomplizierung ihrer inneren Strukturen im Prinzip gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich Akzente zu setzen. Und kleine Startups, die keine Hierarchie haben, die einfach machen, sind natürlich heute auch irgendwo ganz anders aufgestellt und das krasse Gegenteil von Hierarchien und Strukturen.
Also zum einen muss ich dir absolut recht geben, dass wenn Personen in Führungspositionen sind und nicht Entscheidungen treffen können, dass sie hier völlig falsch an der Position sind. Da bin ich ganz bei dir. Das war so das eine. Und das andere Thema, was du jetzt gemeint hast, ob die Wirtschaft mit dieser Trägheit der großen Konzerne überhaupt noch Zukunft hat, da bin ich der Meinung, dass es sich immer mehr verlagert in große Konzerne. Der Hintergrund ist, glaube ich, einfach der Faktor Geld. Ja. Ein großer Konzern, wenn der sich entscheidet, etwas umzusetzen, dann wird das halt auch gemacht. Die Frage ist nur, wie lange dauert dieser Entscheidungsprozess? Der dauert in so einem großen Konzern natürlich länger. Allerdings, wenn hier das Commitment dazu abgegeben worden ist, gewisse Dinge umzusetzen, dann ist hier so eine Gewalt dahinter, auch das Investitionsvolumen, die Ressourcen, die Möglichkeiten, auf Dinge zurückzugreifen, ist bei einem großen Konzern natürlich viel, viel größer als wie ein Startup-Unternehmen. Also das Startup-Unternehmen hat vielleicht die coole Idee. Meistens mangelt es denen an Projektmanagement-Kenntnissen, um gewisse Dinge nach Prozessen abzuarbeiten. Dann fehlt ihnen an entsprechende Ressourcen, sei es jetzt eine Produktion, sei es die Mitarbeiter. Letztendlich geht es permanent ums Geld. Damit sind sie schon mal limitiert. Das Gleiche gilt für den Mittelstand. Wenn ich im Mittelstand Projekte umsetze und ich möchte ihr, keine Ahnung, irgendwo 70, 80, 90.000 Euro für einen Beta-Test verwenden, wo man nicht weiß, wie hoch der Return on Invest dabei ist, dann bringt das kleinere Unternehmen schon in Schwierigkeiten. Großer Konzern fragt da erst gar nicht nach. Das heißt, im Rahmen meines Projektes habe ich mehrere Millionen Budget und da sind 100.000 Euro für irgendeinen Test, die gehen da unter. Das heißt, man hatte eigentlich einfach aus finanziellen Gründen viel mehr Möglichkeiten und eine geballte Kraft einfach dahinter.
Dann ist aber Fortschritt in Konzernen ja nicht modernitätsgetrieben, sondern rein finanzgetrieben. Und Macht entsteht nur durch Absorption. Das heißt, weil ich das Geld habe, kaufe ich andere Unternehmen, erdrücke andere Dinge, ziehe andere vielleicht auch an, die dann einfach mit mir arbeiten müssen, weil ich die Stärke habe. Das ist ja dann auch im Grunde eine traurige Erkenntnis.
Ja, ich glaube, es war Frank Stronach, der gesagt hat, wer das Gold hat, hat die Macht. Und das ist definitiv so. Und du hast es jetzt richtig gesagt, dieses Absorbieren von Wissen. Ja klar, große Konzerne kaufen sich dann diese Startups und die Idee dieser Startups und integrieren sie. Sehr intelligente Konzerne integrieren sie auf eine Art und Weise, dass diese Startup-Unternehmen immer noch sehr autark arbeiten kann als eigenständiges Team und stellen die nötigen Ressourcen zur Verfügung. Das heißt, wenn die zum Beispiel eine Produktion benötigen, dann bietet der Konzern natürlich entsprechende Hallen mit Produktionsstätten. Wenn sie finanzielle Mittel benötigen für einen Zukauf, für irgendeine Maschine oder für einen Test, dann kann das innerhalb des Konzerns gemacht werden. Also es gibt schon intelligente Lösungen, Allerdings letztendlich, wer profitiert davon? Natürlich die großen Konzerne wieder, weil die diese Ideen auch aufkaufen können.
Das ist ja auch Teil der Exit-Strategie vieler Startups. Erstmal gründen, ja, ja, ein bisschen wachsen und dann die Exit-Strategie, ich lasse mich von irgendeinem Konzern kaufen. Mhm. Das ist im Grunde ja schon ein Stück weit auch eingepreist. Aber da kommst du ja auch als Projektmanager wieder ins Spiel. Wenn du eben sagst, ich habe die ganz jungen Wilden, die werden dann irgendwann absorbiert und in die Konzernstrukturen integriert. Dann habe ich ein total modernes, innovatives Produkt, habe vielleicht das Gründerteam und deren Mitarbeiter auch mit in meinem Konzern drin, habe mir das Know-how eben auch reingeholt, stoß aber auf eine ganz andere Kultur. Das sind dann auch Jobs, die du als Projektmanager hast oder die dir zumindest begegnen, oder ist das völlig anders?
Nee, absolut richtig. Genau um diese Themen geht's, also über alle Ebenen dieser Sprache zu sprechen. Und weil wir zu Beginn das Thema Terminplanung hatten, Leute, die diese Sprache der Konzerne nicht sprechen, würden hier allein mit der Zeitschiene ein völliges Fiasko erleben. Das heißt, sie würden viele Dinge gar nicht so einschätzen zu können. Wir hatten das Thema zum Beispiel Einkaufsprozesse. Ein Einkaufsprozess in einem Startup-Unternehmen dauert wahrscheinlich 5 Minuten. Und zwar, das ist das Klicken auf irgendeiner Webseite und bestellt ist es. In einem Unternehmen müssen erstmal 3 Angebote eingeholt werden. Dazu benötigt es dann Lastenhefte und Pflichtenhefte. Dann wird intern mal gesehen, wer könnte ein möglicher Lieferant sein. Also so ein Einkaufsprozess kann dann durchaus schon mal 2 bis 3 Monate dauern, was in einem kleinen Unternehmen eben vielleicht ein paar Stunden, vielleicht halt Tage dauert. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, wo die großen Unterschiede sind und auch völlig unverständliche Zugänge dazu gibt, weil natürlich junge Leute sagen, was dauert denn hier so lange? Ja? Weil damit sie ja gar nicht rechnen. Und da macht es natürlich Sinn, auf solche Erfahrungen zurückzugreifen, die ich eben als Projektleiter mitbringe, um hier aufzuzeigen, okay, wir haben hier nicht nur das Produkt zu verfolgen, dass das zum richtigen Zeitpunkt an den Markt kommt, sondern welche Ressourcen werden dafür denn überhaupt benötigt? Denn wir müssen dann viele Dinge auch beschleunigen, damit diese internen Prozesse dennoch abgewickelt werden können und im Vorfeld gewisse Dinge dann vielleicht vorgezogen werden müssen. Ja, und das ist dann mein Job eben, das aufzuzeigen, okay, dass gewisse Dinge einfach auch Zeit benötigen.
Jetzt sagst du Zeit. Wir haben schon über das Thema Geld gesprochen. Wir haben über Kommunikation gesprochen. Das sind im Grunde ja all die Dinge, die Projekte scheitern lassen. Ich habe mir selbst einen Organisationsentwickler ins Unternehmen geholt und der sagte so schön, alles, was ihr macht, ist ein Projekt und alle Projekte scheitern. Dann weißt du ja erstmal Bescheid, wo du stehst. Jetzt bist du ja jemand, der das in Ordnung bringen soll. Wie sieht denn, wenn du das Ende des Projektmanagements in deinem Buch schon titulierst, das Projektmanagement der Zukunft aus, dass vielleicht auch weniger Projekte scheitern?
Also damit Projekte eben nicht scheitern, benötigt es auf der einen Seite natürlich die Kommunikation im Team. Ein Projekt lebt ja von, ich nenne es gern, von den Mitreisenden. Also es sind ja keine Mitarbeiter mehr oder Kollegen, die man hier permanent an Aufgaben verteilt oder Informationen verteilt, was sie zu tun haben. Die meisten Leute wissen ja, was zu tun ist. Die Frage ist nur, wann haben sie was abzuliefern? Und genau das ist die Aufgabe des Projektleiters, so dieses Big Project Picture darzustellen, also das große Ganze aufzuzeigen, damit jeder das Verständnis hat, wohin diese Reise geht und damit auch jeder ein Verständnis dafür bekommt, warum gewisse Dinge zum gewissen Zeitpunkt schon fertig sein müssen, obwohl, wenn man sich das jetzt mit Scheuklappen betrachten würde, zu einem viel späteren Zeitpunkt ja auch noch richtig wäre. So, und in dem Kontext übersehen halt viele, dass es nicht um Einzelpositionen geht, sondern es geht immer um das große Ganze. Man muss das große Ganze im Blickfeld behalten und so eine Transparenz auch schaffen, damit das Team auch das Verständnis dafür bekommt, warum es so ist, wie es ist.
Das heißt, die Frage des Warums und des Wie und des Miteinanders, das macht dann das Projektmanagement der Zukunft aus. Das wird einfach stärker werden als die reine Methodenkompetenz.
Also A, überhaupt die besten Leute dafür zu gewinnen, ist die Sinnfrage natürlich im Mittelpunkt. Wenn die mal geklärt ist, stellt sich natürlich die Frage, ja, warum müssen denn gewisse Dinge eben zu einem gewissen Zeitpunkt auch fertig werden? Also es sind zwei Themen. Zum einen die Mitreisenden für dieses Unternehmen zu gewinnen, für dieses Projekt zu gewinnen. Die müssen richtig heiß drauf sein, diese Ziele erreichen zu wollen. Und zum anderen wollen sie natürlich auch die Klarheit haben, warum machen wir das denn jetzt auf diese Art und Weise? Und da ist einfach sehr viel Aufklärungsarbeit auch notwendig. Und vor allem auch diese Konsensfindung. Niemand möchte ein Aufgabenpaket einfach nur vorgesetzt bekommen, sondern sie möchten selbst dran mitarbeiten. Das heißt, ich habe diese Art der Moderation ist ein Teil dieser Aufgabe als Führungskraft, als Projektleiter, das Team so zu moderieren, dass jeder seinen eigenen Beitrag dazu leistet, dass das große Ganze überhaupt gelingt. Was ja mein Vorteil ist, weil ich kann mir viele Dinge gar nicht ausdenken, was ein Team aus 20, 30 Leuten so an Ideen mit einbringt. Also das ist ja auch ein Gewinn für alle.
Macht aber ja das Ziel auch variabler, wenn ich dich richtig verstehe.
Das Ziel als solches bleibt dasselbe. Die Art und Weise, das Ziel zu erreichen, das macht es variabler. Das heißt, ich habe zwar eine Vorstellung, wie Ziele erreicht werden können, und das ist vielleicht der Unterschied. In der Vergangenheit war es halt so, dass der Auftraggeber halt ganz klar gesagt hat, das will ich haben und dieser Weg ist zu beschreiten, weil es immer so gemacht worden ist. Heute ist es so, wir unterhalten uns nur, was ist zu erreichen und wie es zu erreichen ist, dazu gibt es viele Möglichkeiten. Und das wird sich auch in Zukunft immer mehr ändern, weil wir eben mit den neuen digitalen Möglichkeiten auch ganz andere Wege finden, um vielleicht zum Beispiel im Café zu arbeiten oder wie ich in Österreich an irgendeinem See an der Bar sitze, einen Kaffee trinke und mache trotzdem meine Arbeit oder halte ein Meeting mit meinen Kollegen ab. Das wird sich immer mehr verlagern auf verschiedene Standorte, also weg vom typischen Arbeitsplatz hin zu Zusammenarbeit auf Tools und digitalen Ebenen. Das heißt, wir arbeiten über Google Hangouts zum Beispiel oder wir verwenden Trello als Tool, um Aufgaben miteinander zu teilen und uns gegenseitig Informationen zukommen zu lassen. Also es verlagert sich halt mehr auf die digitale Welt. Dennoch bleibt es ein wesentlicher Faktor, diese soziale Kompetenz, trotzdem sich nochmal persönlich kennenzulernen und die Art der Kommunikation zu verändern.
Vieles von dem, was du machst, hat ja mit Führung zu tun. Das heißt, du nennst dich zwar der Projektmanagement-Doktor und bist auch als Projektleiter mit Personal- und Budgetverantwortung in großen Konzernen unterwegs. Aber das, was du eigentlich tust, ist ja erstmal Führen. Was hat sich denn an Führung verändert in den letzten Jahren und wo geht die Reise hin?
Du hast absolut recht. Projektmanagement ist nichts anderes wie temporäres Führen. Also als Projektleiter bist du eine temporäre Führungskraft. Und mit dem Nachteil, dass du es als Projektleiter hast, du hast keine formale Kompetenz. Das heißt, ich kann jetzt niemanden androhen, wenn er hier nicht mitarbeitet, dann wird er entlassen oder bekommt keine Gehaltserhöhung. Diese formale Kompetenz ist ja faktisch nicht vorhanden. Das heißt, ich muss als Projektleiter natürlich andere Wege finden, um die Leute zu motivieren. Und das ist vielleicht so der Unterschied zu früher. Das hat ja tatsächlich funktioniert. So quasi nach diesem Prinzip des Sheriffs, nach Bestrafung und Belohnung die Leute zu motivieren, das funktioniert ja heutzutage nicht mehr. Das heißt, wie wir es früher schon besprochen haben, diese Sinnfrage ist natürlich ein zentrales Thema. Und als Führungskraft muss ich natürlich schauen, wie kann ich A, die immer weniger guten Leute dafür gewinnen, in dem Projekt mitzuwirken. Die nächste Herausforderung ist auch, sie zu halten. Und die Führungskraft von heute, und das gilt eben für Projekte und auch für Unternehmen gleichermaßen, Führungskräfte müssen heute mehr zusehen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich Mitarbeiter wohlfühlen. Das ist ja in den meisten Unternehmen ja nach wie vor ein Fremdwort, weil die meisten immer noch der Meinung sind, dass Leute froh sein müssen, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und dieses Mindset muss sich in Zukunft ändern. Wir müssen froh sein, dass wir die besten Leute fürs Unternehmen gewinnen. Und beim einen oder anderen Unternehmen funktioniert das besser. Da spielt zum Beispiel auch die Außenkommunikation eine große Rolle. Es hat einen bestimmten Grund, warum sich bei Apple und Microsoft und bei Google sich so viele Leute bewerben, weil sie es cool finden. Die Leute, die dann da arbeiten, die finden es furchtbar schrecklich, weil die Arbeitsbedingungen furchtbar sind. Die Bezahlung ist schlecht und so weiter. Also das, aber das Erscheinungsbild nach außen hin ist richtig toll. Und was natürlich auch toll ist, die Erfahrungen, die Leute, die sie da machen, die haben die größten Zukunftschancen natürlich. Was machen die anders? Die schaffen Rahmenbedingungen, dass die Leute auch richtig toll arbeiten können. Und das ist so das Schlagwort. Die Mitarbeiter müssen arbeiten können. Wir müssen sie nicht mit diesen Prozessen erschlagen und sie vom Arbeiten abhalten, sondern wir müssen diese neuen Möglichkeiten, die es uns bietet, ob es jetzt Software ist, ob das Apps sind oder welche Wege auch immer, wir müssen sie dafür nutzen, um die Arbeit besser und schneller zu ermöglichen.
Ja, es bleibt am Ende des Tages ja trotzdem noch Arbeit. Ich habe den Eindruck, dass weniger Leute wirklich hart arbeiten wollen. Work-Life-Balance ist ja so ein riesen Schlagwort. Dann kommen Unternehmen und stellen Kickertische hin und machen irgendwelche Snuselräume und alternative Meetingräume. Das macht am Ende des Tages aber ja weder die Menschen fleißiger, noch vielleicht die zu erledigende Arbeit besser. Wie nimmst du das wahr, so Stichwort New Work?
Ja, es ist schon sehr spannend. Ja. Also ich sehe das immer wieder ganz speziell in großen Unternehmen, dass junge Leute in die Arbeitswelt eintreten, also sehr viel später als wie früher. Die Leute sind jetzt 28, 29, 30 Jahre und haben da erst den ersten Job. Machen den 1,5 Jahre und brauchen dann 1 Jahr Auszeit, weil sie die Welt bereisen wollen, weil sie sich finden müssen und keine Ahnung. Also das Thema Beharrlichkeit ist quasi komplett vom Tisch. Da fehlt tatsächlich an Arbeitswille und Arbeitskraft, auch wirklich dran zu bleiben. Also dieses hart Arbeiten, das wird immer weniger. Das ist das eine. Das andere Thema,
Kickertische,
ja, genau. Leute gewinnen. Genau, diese Kickertische und Dart-Möglichkeiten, das sieht im ersten Moment natürlich toll aus, ja. Wenn jemand 6 Monate in diesem Unternehmen arbeitet, spielt niemand mehr am Kickertisch oder wirft sich in diese Sitzkissen, weil sie einfach so cool aussehen. Es ist einfach ungemütlich zum Arbeiten. Was allerdings toll ist, dass man verschiedene Räumlichkeiten schafft, zum Beispiel, dass es Räume gibt, in denen man komplett ungestört mal arbeiten kann. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier eine Arbeit zu machen, dann muss ich mich jetzt 4, 5, 6 Stunden lang konzentrieren und sei es vielleicht nur 2 Stunden. Dann muss ich diese Möglichkeit haben, auch konzentriert arbeiten zu können. Das heißt, ohne Ablenkung, es soll leise sein, es müssen nicht 20 Leute neben mir telefonieren oder auf und ab gehen. Dann gibt es aber wieder Tage, an denen ich mich mit meinem ganzen Team unterhalten möchte. Das heißt, ich brauche irgendwo so einen Teamraum, wo ich auf einem kurzen Weg sehr viel Informationen erhalte, wo ich im permanenten Austausch bin. Also wir müssen schon zusehen, dass wir verschiedene Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen schaffen, damit wir an unterschiedlichen Schritten im Projekt oder im Fortschritt des Projektes auch unterschiedlich agieren können. Und was ich in dem Kontext auch sehr spannend finde, ist, dass das Gehirn gar nicht unterscheiden kann, ob ich tatsächlich in den Alpen bin oder ob ich eine riesen Tapetenwand in den Alpen habe. Der Wohlfühlfaktor ist sofort da. Das heißt, wenn jemand auf Perge steht, reicht es schon aus, die ganze Wand nach den Alpen zu tapezieren. Das heißt, dieser visuelle Eindruck in den Alpen zu sein, reicht vollkommen aus, um die Leute viel entspannter zu machen.
Ja, dann würde ich jetzt hier meinen Leuten allen sagen, ihr braucht keinen Urlaub mehr, klebt euch einfach eine Tapete ins Büro, dann braucht ihr nicht mehr weg. Würde ich mal drüber nachdenken, das einzuführen bei mir.
Perfekt.
Ich war neulich in einem amerikanischen Unternehmen, genau genommen in der Europazentrale, mit dem ich auch zusammenarbeite. Und da ist es so, dass die gar keinen Schreibtisch mehr haben. Die haben dann einen Spind, wo sie ihr Zeug einschließen können. Und dann kommen die ins Büro, wenn sie dann im Büro sind, teilweise arbeiten sie auch zu Hause und suchen sich dann irgendeinen Arbeitsplatz. Fand ich irgendwie cool, fand ich irgendwie auch total modern. Dann reflektiere ich, würde ich das wollen? Und ich glaube, es sind viele so wie ich, die sagen, nee, ich brauche irgendwie so meinen Bereich. Also ich komme mit Großraumbüro nicht so gut klar. Du sagst 20 Mal telefonieren um einen rum. Gut, dann muss ich den Raum wieder wechseln, aber dann muss ich wieder meine Unterlagen mitnehmen. Also dieser Mythos, ich kann von überall auf der Welt arbeiten und bin überall produktiv, ist das Bullshit oder liegt das an meinem Alter, dass ich das nicht kann? Und wie geht man mit solchen Menschen um, wie mit mir in solchen Unternehmen? Ich komme da ja gar nicht mehr mit.
Ja. Auch hier wieder spaltet sich das Thema auf zwei Gruppen auf. Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren IBM, da gab es einen großen Aufschrei, da hat IBM verlautbart, 20.000 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Damit war aber gemeint, dass sie nur ihren fixen Schreibtisch verlieren, weil sie einfach in die Richtung gehen mit Homeoffice oder Mobile Office. Ja. Vielleicht einen kurzen Sidestep. Man muss sich als Unternehmen überlegen, ist es wirklich Homeoffice oder ist es Mobile Office? Der Unterschied liegt darin, wenn man Homeoffice installiert, dann müssen die Mitarbeiter tatsächlich zu Hause arbeiten und dürfen nicht im Café arbeiten. Ist das als Mobile Office tituliert, dann dürfen die Leute auch in der Strandbar arbeiten. So viel nur so ein Sidekick. Ich habe, als ich noch mehrere Mitarbeiter selbst in meinem Unternehmen hatte, habe ich allen freigestellt, wann sie arbeiten, wo sie arbeiten und wie sie arbeiten, denn es geht darum, dass die Arbeit erledigt wird. Das heißt, meine Aufgabe hat sich insofern gewandelt, dass ich nicht mehr tagtäglich kontrolliere, was sie zum Tun haben, sondern ich gebe das Ziel vor und wie sie das Ziel erreichen, ist mir egal. Hatte dann aber Mitarbeiter, die darauf bestanden, dass sie um 8 Uhr in der Früh beginnen und um 16 Uhr wieder gehen und ihren fixen Arbeitsplatz haben. Also auch aus der jungen Generation gibt es immer noch Leute, die wollen ihren fixen Arbeitsplatz haben. Also dieses Kulturgut vielleicht, wenn man so bezeichnen möchte, hat sich auch noch in die jüngere Generation wurde weitergetragen und ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Und weil du das Thema angesprochen hast, bist du eventuell eher aus der Elterngeneration und benötigst deswegen noch deinen Schreibtisch, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du auch noch sehr viel Zettel benötigst und viele Kopien und so weiter.
Absolut.
Ja, das wandelt sich. Also bei mir gibt es zum Beispiel papierloses Office und damit bin ich natürlich super flexibel. Ich kann mit meinem iPhone und mit meinem iPad tatsächlich überall immer arbeiten, weil ich alles digitalisiere. Und ja, manche mögen es nicht. Ob das eine gut und das andere besser ist, wage ich zu bezweifeln. Man findet so sein eigenes System. Die Frage ist immer nur, dieser Veränderungsprozess ist ja so schwierig. Und lässt man sich darauf ein und gibt man diesem Neuen auch die Chance, sich so umzustellen? Und den meisten dauert es, glaube ich, zu lange, sich von dem einen in das andere zu verändern. Das heißt, von diesen Kopien und Zetteln und von diesen handgeschriebenen Blöcken wegzugehen und zu sagen, okay, ich schreibe in Zukunft nur noch auf meinem iPad. Die Dinger funktionieren schon genial. Du schreibst wie auf Papier, mit vielen Vorteilen. Ja.
Ich habe auch alle Technologien, schreibe aber trotzdem gerne mit Füller. Also ich fühle mich jetzt ein Stück weit wie so ein Fossil, aber von meiner Sorte gibt es ja vielleicht schon ein paar mehr.
Ja.
So, und die müssen ja auch irgendwo integriert werden.
Ja, auch Dinosaurier sind irgendwann mal ausgestorben, ja klar. Aber ich finde das
gerade. Ja, 30 Jahre bis zum Aussterben.
Ja, Minimum hoffentlich. mittlerweile finde ich das ja schon wieder sehr edel, weißt du, mit Füller zu schreiben und auf Papier und vielleicht auch noch mit grüner Tinte zu schreiben. Also das hat ja richtig Stil. Das ist ja etwas, was ja komplett ausstirbt. und hat natürlich auch etwas von Romantik. Nachdem ich jetzt weiß, dass du jetzt vielleicht nicht der große Romantiker bist, hat das eher was mit Kulturgut, mit Stil zu tun. Und das wird auch wieder kommen. Also ich glaube, dass die Leute wieder auf diese Art von Qualität zurückgreifen werden und sich wieder darauf besinnen, sich auf gewisse Dinge mehr einzulassen, mehr Zeit sich zu nehmen, weil das ist ja auch so ein Faktor, der jetzt völlig abhanden kommt. Es ist ja für nichts mehr Zeit.
Aber es gibt ein schönes Buch, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, kennt den Autor nicht. Das heißt Die Rache des Analogen. Mhm. Und ich schreibe tatsächlich eben auch mit Füller, auch mit bordeauxfarbener Tinte, weil eben Bordeaux auch mit Teil meiner Markeninszenierung ist. Also mir geht es da wirklich auch um Stil und um Tradition und dieses Konservative auch nach außen zu tragen. Das muss aber ja nicht zwingend richtig sein. Aber ich habe noch eine andere Frage, weil du ja sagtest, naja, es gibt ein Mobile Office, wie ich jetzt gelernt habe, das muss man nochmal unterscheiden. Und da gibt es ja dieses schöne Klischee, man sitzt in der Strandbar und kann da arbeiten. Das ist aber aus meiner Sicht wirklich ein Klischee. Arbeiten die Leute mehr? Arbeiten die weniger? Arbeiten die besser? Arbeiten die schlechter? Arbeiten die einfach nur anders? Ist das eine Typfrage? Kannst du das irgendwie quantifizieren und qualifizieren, was das wirklich im Ergebnis bedeutet?
Also es ist tatsächlich eine Typfrage. Ich kenne Leute, die wollten unbedingt von zu Hause aus arbeiten. So, dann haben sie sich ein Büro eingerichtet, haben mit ihrer Familie das besprochen. Und dann ist es regelmäßig passiert, dass wenn dann die Männer zu Hause gearbeitet haben, also ich habe ganz konkrete Bilder gerade von einem Kopf, weil das nämlich auch aus meiner Familie nämlich jemanden betrifft, da hat sich die Dame dann eben nicht daran gehalten, dass er ja quasi in der Firma gerade ist. Nur physisch war er zu Hause im Büro. Und damit hat sie sich sehr leicht getan, um zu sagen, pass mal ganz kurz auf das Kind auf, ich häng nur die Wäsche auf. Dann hilf du mir mal bitte beim Kochen, schneid mir da das Gemüse auf, dauert ja nicht lange. Er wäre ja gar nicht da, er wollte ja nur Homeoffice machen, um zum Beispiel gemeinsam Mittag zu essen oder auf einem kurzen Weg gemeinsam Kaffee zu trinken und dann nicht erst zur Arbeit zu fahren und wieder nach Hause zu fahren. Da erspart man sich ja sehr viel Zeit damit. Also die Vorteile liegen auf der Hand, nur wenn die Familie da nicht mitspielt, dann hat das nichts genutzt. Ja, also da hat es genau 3 Monate gedauert, dann ist er wieder liebend gerne ins Büro gefahren, weil der konnte seiner Arbeit nicht nachgehen. Andererseits gibt es wieder Leute, die sagen, nee, die wollen zu Hause nicht arbeiten. Ich kenne das ja aus meiner Studienzeit. Meine Wohnung war nie so sauber wie während dem Studium kurz vor den Prüfungen, ja, weil ich ja permanent Ablenkung finde. Ich habe dann gelernt, mich zu fokussieren. Da hat vielleicht meine Zeit aus dem Spitzensport geholfen, mich auf die Sache zu konzentrieren. Und mittlerweile ist es so, wenn ich zu Hause ungestört arbeite, erledige ich die Arbeit in einer Viertel der Zeit als wie im Unternehmen, weil ich im Unternehmen permanent unterbrochen werde. Da kommt permanent irgendjemand, ich hätte da gerade eine Frage. Ja. Und wir kennen ja dieses Sägezahnprinzip, wenn du mehr als wie 5 Minuten aus deinem Arbeitsprozess rausgeholt wirst, musst du quasi wieder von vorne anfangen und dich erst in dieses Thema einarbeiten und bis du dann wieder auf diesem Arbeitslevel bist, wieder vor. Und wenn du permanent so Unterbrechungen hast, dann kommst du nicht weiter.
Also ist alleine Leben durchaus von Vorteil für ein Homeoffice.
Wäre jetzt so ein Conclusio. Allerdings, ich kenne wunderbare Beispiele, wo es auch richtig gut funktioniert. Das sind auch die Familienmitglieder dann sehr happy, dass die Mama zu Hause arbeiten darf, weil sie auf kurzen Wege dann erreicht werden kann und sie trotzdem sehr, sehr strukturiert auf schnelle Art und Weise ihre Arbeit erledigen kann. So. Und ich kenne auch Frauen wie Männer, die zum Beispiel sagen, ja, mir ist es egal, ob ich jetzt zum Beispiel um 21 Uhr einen Laptop aufmache und dann bis 23 Uhr meine Arbeit erledige, weil ich da meine Ruhe habe, die Kinder schlafen. Mir als Projektleiter ist es egal, wann die Arbeit erledigt ist. Die Arbeit muss gemacht werden. Wie und wann das gemacht wird, ist mir egal.
Finde ich auch sehr vorbildlich. Wir hatten eben schon mal über den Begriff Work-Life-Balance auch gesprochen. Kann es sein, dass viele, die dann eben sagen, ich brauche ein fixes Büro, was jetzt zu Hause ist oder wirklich in einem Bürogebäude, lasse ich mal dahingestellt sein, aber dass diese räumliche Trennung dann auch zu dem Gefühl führt, jetzt ist Freizeit und vorher ist Job. Mhm. Und die Leute, die eben dann in der Strandbar arbeiten, wo dann dieses Freizeit und ja, sag mal so schöne Zeit verschwimmt mit Arbeit. Das ist einerseits total digital und modern und hip, das gar nicht mehr so stark zu trennen. Es ist aber nicht das, was uns Gewerkschaften predigen und was das tradierte Bild ist. Wie siehst du das mit Work-Life-Balance und Trennung wirklich Arbeit-Beruf?
Also, was ich sehe, ist, dass einerseits die Gesetzgebung nicht hinterherkommt mit dem Ganzen, weil du jetzt gerade gesagt hast, so Betriebsräte fördern das eine oder das andere. Die Gesetzeslage kommt mit dieser Agilität, der Flexibilität gar nicht mehr hinterher. Umso mehr wandern natürlich jetzt Leute in die Selbstständigkeit, weil sie sagen, ja, dann bin ich außen vor. In Deutschland gilt ja diese 10-Stunden-Regelung. Nach 10 Stunden darf man nicht mehr arbeiten. Als Selbstständiger bin ich da außen vor.
Selbst und ständig halt.
Ja, selbst und ständig. Die Frage ist nur, wie man das für sich interpretiert und wie man das für sich umsetzt. Natürlich ist es wichtig, permanent auch einen Ausgleich zu finden. Ja, also wir müssen zwar auf der einen Seite unseren Geist schärfen, aber wir brauchen auch dann wieder diese geistige Entspannung. Also auch zum Beispiel, ich nutze da das Werkzeug der Meditation, um einfach auch wieder meinen Geist entleeren zu können. Dann, wenn wir permanent am Schreibtisch sitzen, dann fehlt uns an Bewegung. Das heißt, ich muss auch irgendwo Zeit finden, dass ich vielleicht Sport betreibe, dass auch die körperliche Anstrengung wieder vorhanden ist. Und dann haben wir noch den dritten Punkt, der für mich auch so ein wesentlicher Faktor ist, und das ist das Thema Spiritualität. Und das gehört auch so in die heutige Zeit, ein bisschen mehr drauf zu schauen, in die Work-Life-Balance. Wo finde ich denn mich in dem Ganzen wieder? Arbeite ich nur? Habe ich nur Stress? Oder kann ich mich auch rausnehmen? Oder vielleicht noch die ideale Variante, die zwar nicht immer so zu finden ist, aber die idealste Variante wäre natürlich, einen Job zu tun, der gleichzeitig mein Hobby und meine völlige Erfüllung ist. Vielleicht findet die nicht jeder, das ist schon klar. Aber das wäre natürlich anstrebenswert, dass ich etwas finde, wo ich völlig darin aufgehe und wo ich Hobbys und private Interessen in das Business ummünzen kann.
Ich würde gerne mal zum Thema Projektmanagement kommen. Also aus dem Thema Projektmanagement ist ja sehr, sehr stark jetzt eine Diskussion zwischen uns zum Thema neue Arbeitswelt entstanden. Das gehört aber, glaube ich, extrem zusammen, auch mit dem Thema Führung. Wie handelst du das denn mit dem Thema Spiritualität, mit dem Thema Entspannung, mit dem Thema Homeoffice, mit dem Thema Digitalisierung, mit den verschiedenen Generationen? Wäre vielleicht spannend, auch für die Hörer mal ein bisschen mitzubekommen, wie das in so einem Konzern abläuft, denn du sagst, du hast viele Mitarbeiter, Mitreisende, wie du ja dann sagst. Du hast viele Teammitglieder, du hast ein hohes Maß an Komplexität, du hast ein hohes Budget, es geht also auch um was. Wie läuft das konkret ab, diese ganzen Bälle in der Luft zu halten?
Also eins mal vorweg, auch ich hatte eine Phase, wo ich das Ganze hinterfragt habe, weil ich mache jetzt Projektmanagement schon seit über 25 Jahren und da gab es auch eine Zeit, wo ich mir dachte, so ich kenne da ja alles. Ja, Projektmanagement ist ja nicht wirklich schwierig. Aus meiner Sicht macht jede Hausfrau, die eine Familienparty schmeißt, macht ja auch nichts anderes wie Projektmanagement. Und da wollte ich wollte mich komplett neu erfinden, habe dann aber gesehen, dass ich das halt richtig gut mache. Das heißt, es ist etwas, das ist mir scheinbar auch in die Wiege gelegt worden, beziehungsweise Teams mit Menschen zu arbeiten, das ist etwas, das erfüllt mich auch tatsächlich. So, damit ich hier diese Komplexität auch permanent den Überblick behalte, kommt so ein Liebkind vielleicht dazu. Und zwar, ich bin sehr technikverrückt. Das heißt, ich möchte immer die neuesten Gerätschaften haben und nehme halt als Ausrede dafür, dass ich sage, ich brauche das neueste iPad, ich brauche das neueste iPhone zum Beispiel. Klar, weil ich damit halt auch permanent arbeite. Das heißt, hier kommt auch wieder zum Tragen, ich liebe es, mit diesen Gerätschaften zu arbeiten, Und dann arbeite ich auch tatsächlich damit. Und das ist halt insofern doppelte Arbeit, weil ich muss mich auch erstmal einarbeiten in die neuen Applikationen zum Thema Projektmanagement. Ich kenne jetzt mittlerweile 250 verschiedene Tools, wie man Projekte als Hilfsmittel und als Tool vielleicht abbilden kann. Das ist viel Arbeit. Nur im Rahmen dieser Ausarbeitung, diese Tools zu finden, habe ich natürlich dann Möglichkeiten gefunden, wo ich sage, ja, mit denen kann ich richtig schnell und gut in meinen Teams arbeiten. Das heißt, ich bin irgendwo am Flughafen, bekomme eine Frage gestellt und die wird innerhalb von wenigen Minuten ist das beantwortet oder ich habe die Links dazu versendet, wo was zu finden ist. Also einerseits diese Transparenz zu schaffen, dass alle Leute alles finden. Die benötigen mich gar nicht. Wir erarbeiten das Ganze ja gemeinsam. Und das nächste ist natürlich mit den neuen technischen Möglichkeiten, sich eine Welt zu schaffen, dass ich auch tatsächlich immer und überall arbeiten kann. Ich war letztes Jahr zum Beispiel 14 Tage in Marokko und hätte ich nicht das Cocktailglas an der Beachbar getrunken, wo man im Hintergrund auch das Meer rauschen hört und das Meer sieht, also per Videokonferenz, hätte niemand mitbekommen, ob ich jetzt in Paris, in Österreich, in Velden am Wörthersee oder in Düsseldorf sitze, bekommt niemand mit. Also diese technischen Möglichkeiten muss man auch zu nutzen wissen.
Das ist also kein Klischee, sondern Realität, wenn man es zu leben weiß.
Ich lebe es tatsächlich auch vor. Ich kenne viele, die genauso leben. Die Frage ist, wie ist man bereit, in diese Welt einzutauchen und kann man damit auch umgehen? Weil du hast das Thema stressbedingte Ausfälle angesprochen. Ich kenne auch einige, denen das halt zu viel Stress bedeutet. In dieser Phase am Flughafen am Gate zu sitzen und dann kommt ein Anruf rein und gleichzeitig bekommen die letzte Durchsage, der eigene Name wird noch erwähnt, bitte begeben Sie sich zum Gate und kommen Sie zum Flugzeug. Ja, wenn das jemanden Stress verursacht, dann ist er hier falsch. Also da muss man andere Möglichkeiten finden. Ich habe dieses Jahr jetzt, 120 Flüge hinter mir. Die Flughäfen sind mein Zuhause. Also ist immer, glaube ich, so ein Thema, wie man das annimmt, ja.
Es braucht dann wahrscheinlich einfach mehr Typen wie dich, um in die neue Zeit zu kommen. Ich würde dich gerne nochmal zum Best Practice Podcast einladen, weil ich denke, wir haben noch ganz, ganz viele Themen zu besprechen. Thema Frauen in Führung, Thema Führung generell, die verschiedenen Generationen. Da ist noch wahnsinnig viel, was wir jetzt gar nicht diskutiert haben. Ich danke dir aber trotzdem an der Stelle erstmal ganz herzlich. War ein hochinteressantes Gespräch. Schöner Parforce-Ritt mal durch die schöne neue Arbeitswelt, auch für mich mit vielen Erkenntnissen. Vielen Dank, lieber Ronald. Ich freue mich auf mehr. Und ja, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen lieben Dank, Falk. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.